Unsere Predigtreihe lautet der Heilige Geist. Das ist inzwischen für die meisten keine Überraschung mehr. Kurzer Rückblick, woher wir kommen. Wir haben uns anfangs beschäftigt mit dem Thema, dass der Heilige Geist eine Person ist und dass er Gott ist. Dann haben wir uns drei Predigten mit der Frucht des Heiligen Geistes beschäftigt. Wer sich jetzt besonders zu Hause fühlt bei den Gaben des Heiligen Geistes und besonders den Fokus auch seines Besuchs vielleicht darauf legt, bitte ich dich, hör dir diese Predigten an. Die Frucht des Heiligen Geistes ist elementar wichtig, gerade in der Ausübung der Geistesgaben. Wo wir jetzt drin sind seit einigen Wochen, wir schauen uns die Charismen an, die geistlichen Gaben, die Gnadengeschenke des Heiligen Geistes und gehen da so unterschiedliche Kategorien durch. Zuerst haben wir etwas über die Dienstgaben gehört, dann über die Kraftgaben und sind jetzt seit einigen Wochen bei den Offenbarungsgaben, die sogenannten Offenbarungsgaben. Und die letzten zwei Predigten in der Reihe werden sich inhaltlich mit zwei Charismen, mit zwei weiteren Charismen beschäftigen, die auch in Korinth, wir schauen uns ja vorwiegend auch den Korintherbrief zu diesem Thema an, weil der uns am meisten was zu sagt. Diese zwei Gaben, die wir uns anschauen, sind auch im Fokus in Korinth gewesen. Wenn Paulus mit den Korinthern über die Geistesgaben spricht, zeigt er einen ganzen Katalog an Geistesgaben, aber setzt einen Schwerpunkt in der Betrachtung in zwei Gaben. Das ist einmal die Prophetie oder auch die Weissagung. Nicht die Wahrsagung, das ist was anderes. Wahrsagerei und Weissagung sind verschiedene Dinge. Also die Prophetie und zum Zweiten die Sprachenrede. Und es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet diese beiden Gaben nicht nur sehr präsent sind im 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, sondern wenn du das Neue Testament liest, siehst du, dass die beiden Gaben sehr präsent sind überhaupt unter den Christen. Und die Häufigkeit der Erwähnung, dass Menschen in unbekannten Sprachen gebetet haben, dass Menschen prophezeit oder geweissagt haben, ist sehr auffallend. Du kannst das Neue Testament nicht lesen und das übersehen. Wenn du es übersiehst, dann hast du irgendeine Brille auf, die genau diese zwei Elemente gerne übersieht, dann setz sie am besten ab. Denn es ist so offensichtlich, dass das ein wesentliches Merkmal ist im Neuen Testament, im Neuen Bund, seitdem der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen ist. Und Paulus selber betrachtet diese beiden Gaben als sehr normal für den christlichen Gottesdienst. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, in 1. Korinther 14, in Vers 26, wo er zum Ende einleitet seiner Diskussion über die Geistesgaben, sagt er nun, was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm. Das ist sozusagen die Lieddatenbank des Alten Testaments. Ja, ein Psalmlied. Jeder hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, was Paulus hier im Kontext als Synonym für eine Prophetie oder Weissagung gebraucht, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung dieser Sprachenrede. Alles geschieht zur Erbauung. Das ist das Ziel des Gottesdienstes. Wenn wir uns sammeln, dann wollen wir Erbauung erleben, dass Gott diese Gemeinde aufbaut. Und für Paulus sind Prophetie, Sprachengebet mit Auslegung im Gottesdienst so selbstverständlich wie ein Psalmlied und eine Lehrpredigt. Was würde wohl Paulus vermissen, wenn er bei uns mal in den Gottesdiensten anschauen würde, was hier so läuft? Diese Selbstverständlichkeit, die ist schon lange nicht mehr da. Es ist eher eine große Fragestellung. Ja, mit Psalm, meinetwegen, dass man Psalm liest oder dass man gemeinsam auch Psalm singt, dass jemand immer was zu sagen hat hier von vorne in Form einer Predigt, das ist klar. Aber wenn jemand eine Prophetie oder ein ausgelegtes Sprachengebet präsentiert, jo, was soll man denn damit anfangen? Ja, das ist irgendwie eine ganz neue Ebene, was ist da los? Aber für Paulus war das überhaupt nicht neu. Also wenn ihr zusammenkommt, gibt es Elemente, die werden immer da sein. Das ist irgendwie ganz normal, das gehört dazu. Und weil für Paulus das so normal ist, wollen wir uns auch eine Predigt mit diesem Aspekt beschäftigen, Prophetie und nächste Woche das Sprachengebet. Und bevor wir uns die ersten Verse des 14. Kapitels anschauen, möchte ich gerne eine Definition euch anbieten, was Prophetie überhaupt ist. Denn es sitzen auch einige hier in den Reihen, die sind völlige Analphabeten, was dieses Thema angeht. Und das ist Okay, schön, dass du da bist. Ja, es ist überhaupt kein Problem, wenn du sagst, wovon spricht dieser Mann? Spricht er von Profit? Ja, will er mein Geld? Diese Freikirchen, das war doch klar. Das kann nicht umsonst sein. Ja, also ich bekomme oft diese Reaktion, wenn ich über Prophetie mit Menschen spreche, die keine Berührung haben, hat das was mit Profit zu tun. Ja, also ich sag euch, womit das was zu tun hat. Wenn du das ganze neutestamentliche Zeugnis über die Prophetie in der Gemeinde zusammenfasst, dann kommst du ungefähr zu diesem Ergebnis. Meiner Meinung nach. Prüft's. Prophetie ist ein menschlicher Bericht einer spontanen göttlichen Offenbarung, die Gott einem Christen in den Sinn gibt bzw. aufs Herz legt. Es geht um ein Aussprechen von göttlichen Impulsen. So, wie findet das statt? Wie kommt das zustande? Ja, ganz schwierig zu fassen. Ist ja keine Materie, die wir anfassen können. Wie so ein Buch, wie die Offenbarung Gottes, die wir so lesen können. Das kann durch bildhafte Eindrücke, Visionen, prophetische Träume und Bibelworte geschehen. Es können Offenbarungen sein, die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft betreffen. Viele verbinden mit dem Begriff der Prophetie vorrangig Zukunftsschau, Zukunftsvoraussage. Das wird morgen geschehen, das wird in den nächsten Jahren geschehen. Was wir auch tatsächlich finden im Alten und im Neuen Testament. Aber es ist nicht darauf begrenzt. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Erst einmal möchte ich diese Frage intensivieren, welchen Stellenwert hat Prophetie tatsächlich unter den Christen im ersten Jahrhundert? Und was können wir daraus lernen? 1. Korinther 14, 1 bis 5 möchte ich gerne mit euch lesen. Paulus schreibt hier, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt, prophetisch redet. Denn wer in einer Sprache, in einer unbekannten Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung / Ermunterung, ist das gleiche Wort, und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr prophetisch redet. Wer aber prophetisch redet, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er seine Sprachenrede auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Das ist der Fokus für Paulus, wenn wir uns treffen, dass es zur Erbauung dient und auch diese beiden Gaben. Wir hatten schon eine Einheit hier in der Serie, in der Predigtreihe, über das allgemeine Thema an Charismen. Dass Charismen, dass Geistesgaben normal sind für den Gemeindebau für Paulus. Und so wichtig alle Charismen sind, die wir aufgezählt haben, und wir wollen die ganze Vielfalt der Charismen in unserer Gemeinde sehen und nicht nur 1, 2, die irgendwie spektakulär und interessant sind. Wir wollen alles sehen. Und dennoch müssen wir sagen, Prophetie erhält einen außerordentlichen hohen Stellenwert von diesen Charismen und wird explizit herausgenommen. In Vers 1 habt ihr das gerade gelesen, als er über die Liebe spricht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, allgemeines Thema, eifert danach. Wir hatten eine Predigt genau zu diesem Thema, strebt nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Ja, Paulus hat ein Anliegen an jeden Christen, mein lieber Freund, die Weissagung hat einen ganz, ganz speziellen und besonderen Wert im gemeindlichen Geschehen, im Leben der Gemeinde. Und somit ist es nicht ganz zufällig, dass wenn du durch das Neue Testament reitest und auf der Suche bist nach allen, ich nenne das immer Gabenkatalogen, wo du einen Katalog siehst, es gibt diese Gabe, diese, da gibt es so ein paar Stellen, in dem Epheser 4 finden wir das, in 1. Korinther 12 und 14 und in Römer 12, der erste Petrusbrief schreibt auch darüber. Und jede Gabenliste ist unterschiedlich. Es ist keine feste Liste, wo es keinen Spielraum gibt. Die Geistesgaben sind sehr vielfältig und sie ist nie identisch. Aber du wirst eine Gabe finden, die in jeder Liste vorhanden ist. Rate mal, was das für eine Gabe ist. Die Gabe der Prophetie. Die ist in jeder Liste vorhanden, wird explizit erwähnt, wo wir merken, okay, hier ist irgendwie eine Präsenz dieser Gabe, da können wir nicht davon weglaufen. Da kommt niemand von uns dran vorbei, auch wenn du es versuchst. Dann hast du einen Fehler gemacht, dass du heute hierher gekommen bist, denn spätestens jetzt kommst du nicht an dieser Gabe vorbei. Jeder Nachfolger in diesem Raum ist speziell aufgefordert und berufen, danach zu streben, zu prophezeien. Nicht diejenigen, die sehr emotional sind und spontan, sondern jeder von uns. Nicht nur die Theologen und die hier vorne immer predigen, sondern jeder Christ ist speziell aufgefordert, konkret aufgefordert, strebe danach zu prophezeien. Nicht nur die Charismen im Allgemeinen, sondern Prophetie für jeden Einzelnen, eine Hausaufgabe sozusagen. Prophetie sollte für uns eine Selbstverständlichkeit werden. Dass es eigentlich gar keine Fragen zu diesem Thema gibt, weil sowieso jeder zu Hause, alle Nase lang, jeden Tag darum betet. Dass es ein Herzensanliegen von ihm ist. Und wenn es ein Herzensanliegen von mir ist, dann gibt es gar nicht so viele Fragen. Wenn dir die Fußball-Weltmeisterschaft ab heute ein Herzensanliegen ist, dann wirst du darum wissen, wer spielt heute. Ich musste heute Morgen nochmal nachfragen, gegen wen spielt Deutschland überhaupt. Da wirst du kein Rätsel raten. Wenn das eine Fußballgemeinde, ein Fußballverein wäre und jemand käme, hä, Prophetie, was soll das? Hä, bist du irgendwie nicht dabei? Das ist doch Standard hier. Das ist ein Fußballverein, hallo? Ja, du musst doch den Kader auswendig wissen, den Spielplan musst du kennen, was ist los? Ja, wir sind kein Basketballverein, wir sind Fußballverein. Und wir sind nun mal der Jesusverein. Wir sind das Jesus-Team. Und für das Jesus-Team ist die Prophetie ganz normal, alltäglich. Eine alltägliche Bitte von dir, Herr, ich sehne mich danach, prophetisch zu reden. Meine Lieben, wenn wir über die Prophetie sprechen, dann reden wir hier nicht über eine Option, einen klugen Rat oder einen Tipp, einen Vorschlag, einen Wunsch oder eine Möglichkeit, die Paulus für dich auftut. Das ist nicht etwas, wo du sagst, das gefällt mir, das nehme ich, oder das ist nicht so meine Vorliebe, das lasse ich mal links liegen. Wenn wir uns der Prophetie nähern, dann ist es ein biblisches Gebot. Ist dir das bewusst? Es ist ein Gebot, was du in deinem Wort Gottes findest, in deiner Bibel. Ein biblisches Gebot, das zu tun, das zu suchen, danach zu eifern, es zu sehen, es zu erfahren, in der Gemeinde. Wie sehr ist unser Gebetsleben davon geprägt, Herr, rede auch prophetisch. Wenn wir uns sammeln, wenn wir uns treffen, Herr, es soll zur Erbauung dienen. Und wer sind wir, dass wir gewisse wichtige Elemente, die du in deinem Wort festgesetzt hast, sagen, nee, das brauchen wir nicht. Jesus sagt, das ist euer täglich Brot. Nehmt es, sucht es, betet zu Gott. Ich frag dich, rhetorisch, bitte antworte da nicht drauf, welche Argumente fallen dir Tag für Tag ein, diesem Wirken des Heiligen Geistes aus dem Weg zu gehen? Welche Argumente hast du wirklich in der Hand, zu sagen, nö, das ist nicht mein Interessengebiet. Was hast du da für Argumente? Wenn Gott uns so stark konfrontiert mit einer Aufforderung, etwas zu tun. Du musst dir einfach mal vorstellen, ein Christ würde zu dir kommen und sagen, ich habe gehört, in eurer Gemeinde wird darüber gepredigt, dass man seinen Glauben auch ausleben soll. Also nach außen wirksam. Dass man quasi, um mal das Wort zu bedienen, missionieren soll, evangelisieren, Menschen vom Glauben erzählen soll. Weißt du, ich muss dir sagen, das ist nicht mein Schwerpunkt. Das ist nicht so meine, das entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Wenn jemand sagen würde, euer Pastor, der hat über das Thema Sexualität gesprochen und über die sexuelle Reinheit vor der Ehe. Weißt du, ich bin auch Christ, ich liebe auch Jesus. Aber das Thema, das entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Ich bin einfach anders gestrickt, weißt du? Das mag für dich gut sein, aber für mich, Das Problem ist, niemand lacht hier und ich habe gerade die Frage, ob ihr überhaupt wisst, worum es geht. Ja, das ist Irrsinn. Aber ihr schaut gerade so wie Autos. Wie? Das ist Standard? Ja, das ist Standard. Wenn jemand herkommen würde und sagen würde, ich bin Christ, aber Abendmahl, ach, das entspricht mir nicht. Hä? Wie sind wir bei Wünsch dir was? Hallo Jesus, irgendwie will ich 3/4 von dir und der Rest? Ah, du weißt, wie ich bin, du weißt, wie ich ticke, du weißt, womit ich Schwierigkeiten habe, wo ich Sorgen habe, wo ich schnell Ängste bekomme. Das kannst du nicht von mir erwarten. Doch! Kann ich! Ich möchte, dass du so lernst, auf dem Wasser zu laufen, wenn es sein muss. Das geht's nicht um eine Persönlichkeit, irgendwie ein persönliches Empfinden, ist es in Ordnung? So kann ich mir das vorstellen, dass Gott krasse Dinge tut, übernatürliche Dinge. Nee, ich bin eher so ein nüchterner Typ. Meine Lieben, hier geht's nicht um euphorisch, temperamentvoll oder nüchtern und eher, ich sag mal, von so ein bisschen kühler. Wir sind halt Westeuropäer. Weil wir überfordern uns nicht. Das hat nichts mit Temperament zu tun. Überhaupt gar nichts. Es sind einfach Geschenke, die Gott seinem Volk in der Gänze austeilt. Und da geht's nicht darum, gefällt mir das Geschenk oder nicht, sondern Herr, es ist dein Geschenk, was du mir gibst. Vielleicht kennt ihr das mit Geschenken. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt sowas geschenkt bekomme. Und manchmal sind auch Geschenke ein bisschen irrsinnig. Aber wenn Gott uns etwas darreicht, wenn Gott uns etwas schenkt und selbst wir denken, das ist irre, das ist seltsam, das ist konfus. Was denkt ihr, wer wird am Ende des Tages Recht behalten, ob das irre ist oder ob das gesund ist, ob es schön ist oder ob es in unseren Augen hässlich ist? Gott weiß, was er uns geben muss. Seine guten Gaben sind keine schlechten Gaben. Seine Gaben fordern uns heraus. Seine Geschenke sind auch manchmal für uns, fühlen sich nicht an wie Geschenke. Wenn ich über Prophetie rede, dann meine ich nicht, dass sich jemand hier so aufbäumt und sagt, hier, ich bin der Meister, ich weiß alles. Wenn man prophetische Worte empfängt, dann ist das oft mit einer ungeheuren Last verbunden. Schau einfach mal ins Alte Testament, so wie die Propheten unterwegs waren, auch im Neuen Testament, was so prophezeit wurde, das war oft verknüpft mit einem tiefen persönlichen Kummer, weil Gott hier etwas aufschlüsselt, aufdröselt und mich sehen lässt, was oft zu so einer Last wird, dass es uns ins Gebet treibt. Ja, dass wir fast daran zerbrechen. Wisst ihr, es ist so eine Art, die Last, die Gott in seinem Herzen fühlt für eine Sache, legt er auf ein Menschenherz. Und er verbindet in dem Augenblick sein Anliegen mit deinem Herzen. Dass wir fühlen, wie Gott fühlt. Dass wir sehen, wie Gott sieht. Dass wir hören, wie Gott hört. Und da geht es nicht einfach nur darum, hey, ich habe meine Tüte Erbauung für euch hier, schaut mal an, was ich alles gehört habe. Das ist oft auch ernst im Sinne von auch herausfordernd für den, der das ausspricht. Es geht nicht um läppische Sachen. So ist es auch mit der Predigt des Wortes Gottes. Es ist auch eine ernsthafte Angelegenheit. Nicht ernst in dem Sinne, oh, das ist alles so. Aber es ist sehr herausfordernd, das, was Gott sagt, das, was Gott will, das auch weiterzugeben. Glaubt ja nicht, dass ich jede Woche in meinem Büro sitze, ach hey, so super, das wollte ich schon immer mal sagen, sondern Gott, auch das mutest du unserer Kleingemeinde zu? Auch das möchtest du, dass ich das sage? Herr, heutzutage geht es nicht. Heute? Nee, unsere Zeiten haben sich geändert, Herr. Du musst irgendeinen Fehler gemacht haben. Das kann nicht sein. Doch. Und es dient zur Erbauung. Auch wenn ich manchmal selber denke, wenn ich das predige, wenn ich das sage, damit kannst du keine Punkte gewinnen bei Menschen. Aber geht es darum? Geht es darum? Geht es darum, Menschen zu gefallen oder Gottes Reich zu bauen? Ich hoffe, die Antwort ist klar. Wenn du bis hierhin sagst, okay, ja, meinetwegen, ich bin offen dafür. Wer einfach offen ist, hat nicht verstanden, was Paulus möchte in Vers 1 von Kapitel 14. Er sagt nicht, strebt nach Liebe und seid offen für Prophetie. Gott möchte keine Christen, die einfach offen sind. Gott möchte Christen, die hungrig sind, die leidensbereit sind, die hingegeben sind, die entschlossen sind, die gehorsam sind, die eifern, die streben und nicht einfach, ja, Gott ist ja souverän, wenn er will, dann macht er das irgendwie. Das ist so, als wenn ich sage, ja, mein Glauben zu teilen mit Menschen, die Jesus nicht kennen, da bin ich offen für. Glaub mir, wenn du einfach nur offen bist, du wirst nie von deinem Glauben öffentlich erzählen. Da braucht es nicht einfach nur Offenheit. Da braucht es einen tiefen Fokus auf Gott. Ein Erkennen seines Willens und sagen, Herr, ich will das. Aber du siehst die Barrieren in mir. Es gibt nämlich immer einen Grund zu sagen, heute nicht. Jetzt nicht. Morgen. Übermorgen. Und ihr kennt das Spiel. Wer kennt das, wenn es ums Thema Mission geht? Wer kennt das, wenn es ums Thema Mission geht, seinen Glauben zu äußern in der Öffentlichkeit? Ja. Glaubt ihr, dass das bei anderen Themen anders ist? Das wird bei diesem Thema ganz genauso sein. Wenn du merkst, was Gott hier anbietet, dann... Offen sein reicht nicht. Paulus sagt, strebt. Der Schwerpunkt der Prophetie ist eindeutig in Gottes Wort festgelegt. Und der geistliche Nutzen für uns als Gemeinde ist so hoch, dass Paulus möchte, wir haben es eben gerade gelesen, er sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Aber mehr noch möchte ich, dass ihr alle weissagt. Er gibt uns hier so ein Bonbon, so eine Art Erwartungshaltung. Habt die Erwartung, dass jeder potenziell in der Lage ist, in dieser Gemeinde, wenn er Christ ist, wenn er wiedergeboren ist, wenn der Geist Gottes in ihm wohnt, dass er das Potenzial hat, zu prophezeien, wenn Gott es ihm schenkt. Das trifft alle. Ich möchte, dass ihr alle weissagt. Später sagt er das noch einmal in Vers, das habt ihr nicht auf der Wand, in Vers 24. Wenn aber alle weissagen und ein Unkundiger oder Ungläubiger kommt rein, schauen wir uns an gleich, was dann passiert. Aber wenn alle weissagen, wieder das Wort alle. Er will die ganze Gemeinde, ein Feuer entzünden in der Gemeinde für dieses Thema. Und später in Vers 31 sagt er dann auch wieder, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Ja, er gibt dann noch mal paar Regulierungen und so weiter, damit das nicht konfus wird und durcheinander und so. Aber hier bringt er wieder so ein alle. Hey, das sind nicht nur wenige Einzelne. Diese Gabe ist wichtig. Du bist als mein Kind wichtig und ich möchte, dass alle sich danach ausstrecken. Paulus bietet uns eine positive Erwartungshaltung an, wenn es um das Thema prophetisch reden geht. Hast du diese Erwartungshaltung? Hast du diesen Wunsch? Mein Lieben, wir vergessen das so schnell. Und ich habe das jetzt schon so oft gesagt, aber ich glaube, ich muss es immer wieder sagen, weil wir so geübt sind durch unser gesellschaftliches Umfeld, gottlos zu denken, Gott zu vergessen, auf unsere eigene Kräfte zu vertrauen. Es ist so schnell, dass wir auf uns alleine gestellt sind und denken oder uns auf unsere eigene Kräfte stützen und sagen, das muss jetzt irgendwie klappen mit dem, was ich in der Hand habe. Aber Gott führt uns in der Regel, wenn wir ihm vertrauen, immer in Bereiche, wo unsere eigene Kraft nicht reicht. Das hat Gott extra so gemacht, um unsere Schwäche zu offenbaren und seine Stärke zu verherrlichen in den Schwachen. Und meine Lieben, jeder von uns, jeder in diesem Raum, ist in einer gewissen Art und Weise schwach. Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht. Bin jetzt hier fast 5 Jahre. Und ich kenne viele Geschichten hier in diesem Raum. Mir fällt keine Person in diesem Raum ein, die nicht auf die ein oder andere Weise gebrochen ist in ihrem Leben. Hier gibt es auch nicht eine Person, die sich hinstellen kann und sagen kann, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Jeder von uns hat eine gebrochene Biografie. Heißt es, dass wir jetzt unnütz sind für das Reich Gottes? Nein. Wenn wir uns dessen bewusst sind, meine Stärke reicht nicht aus, dann habe ich doch, wo ist das Kreuz? Jetzt hängt es da. Dann habe ich doch jemanden, der für mich stark war, stark ist und stark bleibt. Amen. Und das ist unser Bekenntnis, das ist unser Leben.
Nicht nur die Starken sind diejenigen, die Gott prophetisch gebrauchen möchte und mit seinen spontanen Offenbarungen gebrauchen möchte, sondern jeder Einzelne soll die Erwartungshaltung haben, Gott kann auch durch mich reden. Gott kann auch mich gebrauchen. Ich brauche keinen Abschluss, ich brauche keine Werkesliste, um es ihm zu zeigen, guck mal, wie gut ich bin, was ich alles geleistet habe. Nein, hier und jetzt, ich vertraue auf dich, Gott, wenn du willst, tu es. Ich bin nicht nur offen dafür, sondern ich flehe dich an. Offenbare du dich durch die Wege und Mittel, wie du es dir wünschst. Wir kommen damit automatisch zu einer weiteren Frage, die in vielen Christen dann aufploppt. Und das ist eine wichtige Frage. Ist dann das Bibellesen und alles für die Katz? Warum dann noch Bibel lesen? Warum dann noch aus der Bibel predigen, wenn wir uns doch mit spontanen göttlichen Offenbarungen am besten begnügen können, die auch viel, viel spannender sind, ja, vielleicht für einige, als Gottes Wort. Aber wer glaubt, dass Prophetie in Konkurrenz zur Bibel oder zur Predigt, zur Lehre steht, der hat den Nutzen und die Rolle des prophetischen Charismas missverstanden. Es gibt kirchliche Strömungen, wo du eine gescheite Predigt aus dem Wort Gottes nicht mehr hörst. Da wird dann nur noch prophezeit und prophezeit. In Anführungszeichen, prophezeit und prophezeit. Solche Leute haben missverstanden, welche Rolle die Bibel hat und welche Rolle das prophetische Charisma hat. Und wenn du dich fragst, ist das da nicht irgendwie, dann brauchen wir gar nicht mehr dieses schöne, wir haben es vorhin in der Begrüßung gehört, das gute alte Wort. Dann müssen wir aufpassen, dass wir die Gabe der Weissagung nicht missverstehen. Und das möchte ich ganz kurz erläutern. Unsere Glaubensgrundlage, worauf unser Glauben fußt, was uns Einheit gibt an diesem Morgen, das ist ein für alle Mal in Gottes Wort überliefert. Das steht fest. Unser Glaubensfundament, also Gottes Wort, die Bibel steht fest und wird nicht durch prophetische Worte ergänzt oder aktualisiert. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Gott hat sein letztes Wort der allgemeinen Offenbarung in Jesus Christus gesprochen. Das, was Gott zu sagen hatte, der ganzen Menschheit, ist Jesus. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und in ihm sehen wir alles, was Gott uns zu sagen hat. In der Bibel offenbart Gott den Weg zum ewigen Leben. Das tut er nicht durch prophetische Rede. In der Bibel, in Gottes Wort, sehen wir den Weg zum ewigen Leben. Und durch die Bibel vermittelt Gott seiner Gemeinde seine allgemeingültigen, universalen und immerwährenden Wahrheiten. Da brauche ich nicht die Prophetie. Wenn ich also die Lehre abschaffe, dann fehlt mir auf einmal die völlige Substanz, ihr merkt's. Die Prophetie hat eine andere Rolle. Aus diesem Grund werden auch zur Leitung einer Gemeinde nicht diejenigen berufen, die lediglich prophetisch begabt sind, sondern die Gemeindeleitung, die Leitung einer Gemeinde obliegt der Ältestenschaft. So sagt Petrus zum Beispiel nicht, ordnet euch den Propheten in der Gemeinde unter, sondern ordnet euch den Ältesten in der Gemeinde unter. Als Paulus in der Apostelgeschichte durch die Gemeinden reist, da geht er nicht hin und sagt, ich muss jetzt hier unbedingt Propheten einsetzen in dieser Gemeinde. Er sagt, ich muss hier unbedingt Älteste einsetzen. Er beschreibt es auch als einen Mangel in einer Gemeinde, wenn Älteste nicht vorhanden sind. Und so nützlich die Gabe der Prophetie, und das ist eigentlich heute ja auch mein Punkt, ja, es ist nützlich ist und gut, aber so nützlich die Prophetie in der Leitung auch ist, eine Bedingung zu einem Ältestenamt, ein pastorales Amt, ist das prophetische Reden nicht, sondern was? Die Lehrfähigkeit. Du musst in der Lage sein zu lehren. Dann, und noch an andere Dinge, dann hast du die Qualifikation für ein Ältestenamt, für ein Vorsteherdienst, für ein pastorales Amt in der Gemeinde, weil Gott durch Lehre, durch Predigt, durch Gottes Wort die Gemeinde maßgeblich lenkt. Das ist sozusagen, ich benutze das öfter, das Bild, die Bibel ist sozusagen unser Lenkrad am Schiff. Und wenn du das rausnimmst, dann wohin geht's dann? Dorthin, wo die Wellen dich hintreiben. Dorthin, wo der Wind, irgendein Wind weht. Und das kann nicht sein. Wir brauchen diese Lenkung. Prophetie hebt dein persönliches Bibelstudium nicht auf. Einige hätten jetzt sich gewünscht, oh, schade, weil Bibelstudium kann auch manchmal zäh sein, ja, kann auch manchmal herausfordernd sein. Aber so war noch die Diskussion mit Jesus für die Menschen auch herausfordernd. Die haben sich an ihm, wie sagt man, die Zähne ausgebissen. Die Prophetie hat eine ergänzende Rolle im Leben der Gemeinde. So, was wird durch die Prophetie ergänzend in der Gemeinde offenbart, ist jetzt die Frage. Also was können wir erwarten, wenn wir sagen, wir sind für dieses spontane Offenbarungsreden Gottes offen und streben auch danach, dass wir das erleben. Aber was können wir da erwarten? Inwiefern ist die Prophetie eine Ergänzung zu dem, was wir in Gottes Wort haben? Und dazu habe ich euch eine Liste gemacht, alles, was ich gefunden habe, wie die Prophetie wirkt, diese Punkte. Wir haben es eben gerade gelesen, in 1. Korinther 14, Vers 3 haben wir gelesen, dass die Prophetie dazu da ist, zu erbauen, zu ermahnen, ermuntern und zu trösten. Ich nenne das den seelsorgerlichen Aspekt. Die Prophetie hat einen seelsorgerlichen Charakter. Ich möchte das auch kurz skizzieren. Wenn du zum Beispiel in der Leitung einer Gemeinde bist, dann ist das manchmal ein ziemlich hartes Geschäft. Es ist oft nicht einfach. Du bist manchmal in Situationen, wo du denkst, egal wie ich mich entscheide, egal wie, was ich jetzt sage, du wirst am Ende mit dem Gefühl zurückbleiben, du hast es falsch gemacht, du hast versagt, du konntest es nicht jedem recht machen und mir fehlt auch die Weisheit, in verborgene Dinge überhaupt hineinzusteigen. So hatten wir zum Beispiel eine Situation, wo wir in der Leitung, ich habe mit Daniel gesprochen, Daniel ist unser Gemeindeältester, sehr prophetisch begabt, und wir hatten eine Diskussion über eine Situation und wir waren völlig aufgeschmissen und wussten nicht einen noch aus. Und auf einmal schenkt Gott Daniel ein prophetisches Wort. Und das hat uns so ermutigt und so erbaut. Das hatte einen seelsorgerlichen Effekt, weil wir gemerkt haben, Gott offenbart uns Dinge, die jetzt geschehen werden in diesen Prozessen und bereitet uns darauf vor, diese Dinge werden passieren. Du brauchst danach nicht denken, du hast hier irgendwas vergeigt, du hast hier irgendwas falsch gemacht. Geht diesen Weg. Ihr werdet denken, ah, wir machen aber doch was falsch. Nein, diese Dinge werden passieren, ihr werdet es sehen. Und wir sind durch diese Prozesse gegangen und es war krass. Ganz genau die Dinge, die Gott durch Daniel offenbart hat, ergänzend, das steht ja hier nicht. Diese akute Situation steht ja hier nicht, kann ich nicht nachlesen. Dazu brauchen wir Prophetie. Dieser seelsorgerliche Aspekt hat uns in der Leitung total ruhig gemacht. Und wir konnten mit unseren eigenen Augen, mit unseren eigenen Ohren sehen, was dann auf einmal so gesagt wurde. Hey, das ist für uns kein Geheimnis. Das überrascht uns überhaupt gar nicht. Warum? Weil Gott gesprochen hat im Voraus. Es hatte für uns, übrigens, Prophetien sind auch nicht immer automatisch, ich bekomme etwas von Gott und muss es alle wissen lassen. Vorsicht. Vorsicht. Das machen manche auch in einigen Gemeinden. Ich habe jetzt was auf dem Herzen und ich muss es unbedingt jedem sagen. Manchmal offenbart Gott etwas auch für dich. Oder in einem kleineren Rahmen. Das muss man prüfen. An welcher Stelle ist das jetzt dran? Und wir haben uns auch gefragt, was machen wir jetzt damit? Und wir haben gemerkt, es ist für uns. Wir wurden erbaut, wir wurden ermutigt, wir wurden getröstet, tatsächlich getröstet in dieser Situation und wurden nicht überfahren von den Situationen, die passiert sind. Also ein seelsorgerlicher Aspekt. Der zweite Aspekt, Prophetie wirkt offenbarend. In 1. Korinther 14, Vers 24 könnt ihr lesen, da geht es ums gottesdienstliche Geschehen. Wenn aber alle weissagen, prophetisch reden, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Und jetzt kommt's: Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Da wird auf einmal das, was in einem schlummert, auf einmal ist offen, ist klar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen. Wir werden uns gleich den nächsten Satz anschauen. Also es ist ein offenbarender Aspekt, der das, was in einem Herzen ist, auf einmal aufdeckt. Das kannst du nicht nachlesen, dass der Uwe so tickt. und das zur Sprache bringen. Das kannst du nicht. In dem Augenblick, wenn Gott es wirken möchte und wenn wir danach streben, gibt Gott ein prophetisches Wort. Frag mal den Nico. Entschuldigung, dass ich dich jetzt so rauspicke. Frag mal den Nico, wie er zum Glauben gekommen ist. Weil in einem Gottesdienst ein Prediger prophetisch das Verborgene in seinem Herzen offengelegt hat und er daraufhin gesagt hat, alles klar, Jesus, hier bin ich wieder neu. Und dann ist er in unsere Gemeinde gekommen, hat sich taufen lassen und läuft seinen Weg natürlich geradlinig und ohne Probleme. Ja, schön wär's. Genau. Also es, Prophetie wirkt offenbarend. Das ist ein heißer Moment. Wir lesen in dem Vers auch weiter, den ihr eben gerade gesehen habt in 1. Korinther 14, 25. Wenn das Verborgene seines Herzens offenbar wird, dann wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist ein bisschen verknüpfend mit dem, was ich eben gerade gesagt habe. Es ist ein evangelistischer Aspekt, dass Gott dieses Moment gebraucht, um jemanden zum Glauben zu führen, ihn aufmerksam zu machen. Gottes Gegenwart wird auf einmal dramatisch erfahren. Der nächste Punkt ist ein wegweisender Punkt. Prophetie wirkt wegweisend. So sehen wir das auch in der Apostelgeschichte, dass als sie so auf Reisen sind, das schlagen wir jetzt nicht nach, aber da könnt ihr lesen in Apostelgeschichte 16, die wollen dorthin gehen und dann heißt es, wir wurden vom Heiligen Geist gehindert. Sie schreiben nicht wie, aber sie wussten, es ist nicht einfach, wir hatten jetzt keinen Bock oder wir haben kein Ticket bekommen oder so, sondern wir wurden vom Heiligen Geist gehindert. Die wussten, was ist die Quelle dessen? In dem nächsten Vers heißt es, dann wollten wir dorthin, aber der Geist Jesu erlaubt es ihnen nicht. Ist das spannend? Eine Wegweisung. Und im nächsten Vers erzählen sie uns von einem Traum, den sie empfangen und wissen, wir müssen dorthin gehen. Und dann gehen sie dorthin und finden genau das vor, was sie prophetisch geträumt haben. Also Gottes Geist wirkt prophetisch auch wegweisend. Und das passiert auch manchmal ganz unspektakulär. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Bevor wir unser zweites Kind bekommen haben und dann die Frage auch des Umzugs stand, das war einfach so ein Zeitabschnitt, wo wir insgesamt natürlich sehr herausgefordert waren in dem, was wird so die Zukunft bringen? Wohnungssuche hier in Südbaden ist äußerst schwierig und so weiter und so fort. Und haben uns gefragt, wo soll's hingehen? Und auf einmal kam so die Frage in den Raum, so eine ganz generelle, wo wird's eigentlich die ganzen nächsten Jahre hingehen? Wo gehen wir hin? Bleiben wir hier oder ist unsere Zukunft woanders? Und wir hatten keine äußere Veranlassung, darüber zu sprechen. Aber dennoch ist es auf einmal ein Thema und du redest so darüber. Und für mich war klar, hey, entweder wir bleiben hier im Süden, hier ist warm. Nein, das ist nicht der einzige Grund. Entweder wir bleiben hier im Süden oder wir gehen in den Norden. Denn da ist unsere Familie. Hallo, schön, dass ihr da seid. Da ist unsere Familie und es ist schon manchmal hart, so diese Entfernung. So, also Norden oder Süden, das war für mich so, als ich mit meiner Frau gebetet habe, war das immer so wieder eine Phrase im Gebet. Gott, Norden oder Süden? Norden oder Süden? Wir haben sehr interessante Begegnungen dann in dieser Woche gehabt mit Geschwistern und ich hatte eine interessante Begegnung. Mit dieser Frage im Herzen, Norden oder Süden, war ich auf einmal Dienstagmorgen im Morgengebet, 9.30 Uhr, wer noch nie gekommen ist, kommt, wenn ihr nicht arbeitet, so wie ich. Wir waren dort im Gebet und dann eine Schwester hatte, warum, weiß ich nicht, aus Prediger 11 auf einmal was vorlesen wollen. Und dann liest sie vor, wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, Friede, das warst du übrigens, an der Stelle, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Jetzt denken einige, Mist, der bleibt ja hier im Süden. Aber für mich war das in dem Augenblick die Antwort. Das war genau die Frage, die ich hatte. Herr, Norden oder Süden? Norden oder Süden? Auf einmal bin ich am nächsten Tag in der Gebetsstunde. Ich komme mit Prediger 11, was für Friede da wollte, nichts anfangen. Aber dieser Satz war auf einmal wie so ein... Dort bist du hingefallen, da bleibst du liegen. So, jetzt habt ihr den Salat. Herzlichen Glückwunsch.
Okay, ein weiterer Aspekt ist, das habe ich eben gerade gesagt, um zu zeigen, das prophetische Reden ist manchmal sehr, sehr unspektakulär. Manchmal weiß man gar nicht, dass man gerade etwas ausgesprochen hat, was offenbarend ist, was wegweisend ist. Preist den Herrn, dass Gott auch über unser Denken, Verstehen und auch fehlendes Eifern wirkt. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass wir Friede nicht eifert nach prophetischer Gabe, aber ihr wisst, was ich meine. Der visionäre Aspekt, Prophetie wirkt visionär, das kommt auch hin und wieder vor, dass Gott Zukunftsgeschehnisse offenbart. Das sehen wir in Apostelgeschichte 21, nee, in Apostelgeschichte 11, glaube ich, ist es, wo der Prophet Agabus eine Hungersnot ankündigt und prophezeit. Und ist tatsächlich auch so gekommen. Sowas gibt es immer wieder mal. Gut, den Punkt, den könnte man jetzt noch sehr, sehr vertiefen, das lassen wir aber. Die zwei letzten. Ein freisetzender Aspekt. Die Prophetie wirkt freisetzend. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, lesen wir, wie Paulus den jungen Prediger oder Pastor Timotheus daran erinnert, dir wurde eine Geistesgabe verliehen unter Auflegung der Hände und Weissagung. Die Weissagung, die, ich weiß nicht, ob es Paulus war oder jemand derjenigen, die für ihn gebetet haben, jemand hat in diesem Gebet für diesen jungen Mann von Gott offenbart bekommen, er bekommt eine spezifische Ausrüstung. Es wird etwas freigesetzt und Gott gebraucht das Gebet und die Prophetie dazu, um das zu implementieren, ihm anzueignen. So habe ich das zum Beispiel auch mal erlebt, als ich über diese Dinge, das ist schon mindestens 35 Jahre her, mal in einer Jugendgruppe gepredigt habe. Da wusste ich, nachdem ich da gepredigt habe, diese Person wird heute Abend in Sprachen beten. Das wusste ich. Hab die Person angesprochen, hab gesagt, hast du heute Abend noch was vor? Nee, alles klar, wir haben ein Date. Wir haben uns getroffen und habe ihm gesagt, pass auf, Gott hat mir offenbart, du wirst in Sprachen beten. Will ich gar nicht. Habe gar kein Anliegen dazu. So, ich glaube, dass es aber dran ist. Wollen wir beten? Wenn du willst. Also nicht ich will. Und dann haben wir gebetet. Und was passiert? Genau das. Er wusste gar nicht, was dann auf einmal los ist, aber auf einmal hat er in Sprachen gebetet. Jetzt ist es nicht so, dass jeden, den ich die Hände auflege, in Sprachen betet. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich für jemanden gebetet habe und da ist nichts passiert. Aber es gab 2, 3 Momente, wo ich sagen würde, Gott hat mir gezeigt, der bekommt ein Charisma, bete ich, passiert. An wen liegt es? An dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist offenbart, gibt jemanden eine geistliche Sicht, eine geistliche Schau, einen Impuls, geh, tu es, mach mein Ding. Also ein freisetzender Aspekt und ein berufender Aspekt. In Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen wir, wie Paulus mit Freunden und Christen gemeinsam zusammen waren. Da heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk, also Saulus ist Paulus, ja, zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Eine Berufung wird hier ausgesprochen durch ein prophetisches Wort. Der Heilige Geist hat gesprochen und aufgrund dieses Wortes sind sie gegangen. Es ist für mich ein wichtiger Punkt, weil Paulus hier nicht gesagt hat, Paulus war ja ein Typ, der war sehr gut ausgebildet. Ist ja mal so ein Oberklasse-Theologe. Der hätte einfach sagen können, ey, ich habe so viel Wissen, ich bin so ein gefragter Redner, ich mache das jetzt einfach. Hat er nicht gemacht. Er ist erst gegangen, als Gott ihn beauftragt hat, zu diesem speziellen Dienst. Und so ähnlich habe ich das auch mit meiner Berufung ähnlich erlebt. Ich hatte einen ganz normalen, ordentlichen Job, in dem ich mich wohlgefühlt hatte und auch Perspektive hatte. Keinerlei Begründung zur Beanstandung. In dieser Phase in meiner Ausbildung, wo ich wusste, es wird danach so und so weitergehen, also von meinem Gefühl her, das läuft alles ganz gut, habe ich angefangen so zu predigen in meiner Heimatgemeinde und auf einmal kam so der Wunsch, oh, predigen macht mir Freude. Aber ich wusste, die Bibel sagt, werdet nicht viele Lehrer, Brüder, Jakobus 3, Vers 1, denn uns erwartet ein schwereres Gericht. Das machst du nicht einfach so. Solltest du zumindest nicht. Und ich wusste um dieses Wort und ich habe ja, bei aller Motivation, die ich für mich habe, ich kann nicht einfach diesen Weg gehen. Hab dann mit Gott gerungen, aber irgendwie wusste ich irgendwie nicht ein noch aus. Ja, woher soll ich denn das wissen, ja, was die Zukunft bringt? Ich habe mit meinem Vater gesprochen, was soll ich tun? Und kann ich irgendwie bei Gott eine Antwort rauskitzeln? Kann ich ihn irgendwie herausfordern so? Und mein Vater hat die Not gesehen, die ich habe, dass es mir wirklich nicht einfach nur um mein Ding geht, sondern was will Gott? Er hat die Not gesehen und hat gesagt, tu es doch. Bete so zu Gott. Und dann habe ich an dem Abend gebetet. Es war der 1. April, war also kein Witz. Ich hab zu Gott gebetet abends, hab alles hingelegt, hab ihm gesagt, Herr, du hast einen Monat Zeit. Ein Monat Zeit, mir zu sagen, klipp und klar, geh diesen Weg oder lass es sein. Wenn du nicht redest, werde ich mein Leben lang nicht mehr mit dir darüber sprechen und ich werde einfach in meinem Büro oder weiter sitzen und arbeiten. Aber wenn du willst, dann hast du diesen Monat. War sehr keck, ja, so kann man sagen. Und ich habe das ruhen gelassen, das Gebet. Und dann war ich in einem Gottesdienst in einer anderen Gemeinde. Und auf einmal sagt der Pastor, es wird eine Zeit geben, wo jetzt prophetisch gesprochen wird. Ich hatte mich da gerade so mit diesen Themen beschäftigt, da war ich noch nicht so firm drin und dachte, oh, mal schauen, was zu geben wird, was wird da wohl erzählt, so. Fand ich ganz, ganz heiß und ganz, ganz spannend, war Neuland, so. Und auf einmal zeigt er mit dem Finger auf mich und fragt mich, was erwartest du von Gott? Nichts, sage ich. Ja, und dann sagt er, wenn du von Gott nichts erwartest, wirst du von Gott nichts bekommen. Denk darüber nach. So ein Satz mitten im Gottesdienst, das war hart. Aber das war nicht das Entscheidende. Für mich war so der Gedanke, ich bin Christ, ein entschiedener Christ. Ich gehe in den Gottesdienst und ich erwarte nicht, dass mein lebendiger Gott zu mir spricht. Ich habe keinerlei Erwartungshaltung. Geht dir vielleicht heute auch so. Und dann ist er weiter, hat mit jemand anderem gesprochen. Das war mir völlig wurscht, weil ich mich gefragt habe, was erwarte ich? Dann habe ich gemerkt, Moment mal, heute ist der letzte Tag im April. Ist heute vielleicht mein Tag, wo Gott mir eine Antwort geben möchte? Als ich dann wieder aus meinem Denken so heraus war und wieder auf Kurs war, kommt wieder der Prediger zu mir und sagt, komm nach vorn. Dann bin ich nach vorne gegangen und dann stand ich neben ihm und fragte, darf ich dir dienen? Natürlich darfst du mir dienen, sage ich. Und dann sagt er, es sollen jetzt ein, zwei Leute mitschreiben. Er wird viel vergessen. Klar, es ist eine sehr, sehr angespannte Situation. Was wird er jetzt gleich sagen? Ich habe keinen Schimmer, was jetzt kommt. Was ich dann erlebt habe, habe ich vor und nachher nicht nochmal so erlebt. Dieser Mann hat Phrasen aus meinem heimlichen Gebet in meinem Kämmerlein genommen, hat sie wiederholt und hat ihnen Antwort gegeben. Und ich wusste ganz, es war so, als wenn er neben mir gesessen hätte am Anfang des Monats und zugehört hätte, was ich bete und dann auf dieses Gebet eine Antwort gibt. Ich war völlig von den Socken, hat noch ein paar Dinge gesagt, die in Zukunft passieren werden, die sind haargenau auch so eingetroffen, aber ich bin dann auf meinen Platz gegangen, ich war fertig mit der Welt. Ich habe geheult. Warum? Weil ich bis dahin nicht geglaubt habe, oder vergessen habe, wie nah unser Gott uns ist. Dass unser Vater im Himmel uns lieb hat. Dass er ein naher Gott ist, dass er die Nähe sucht. Dass er unser Fragen kennt. Dass er unser Suchen weiß. Und dass ihm nicht egal ist, wie es um uns gestellt ist. Und da habe ich diesen Aspekt des Berufens massiv erfahren. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht heute hier. Gott spricht lebendig. Freunde von mir, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, er ist ja super. Was ist jetzt immer so mit Gott hier? Gott einen Monat hier, einen Monat da? Ich habe in meinem ganzen Leben danach nicht noch einmal so gebetet. Nicht noch einmal. Und ich möchte das auch nicht als Empfehlung geben. Wenn ihr eine Frage habt, dann gebt Gott einen Monat. Das ist nicht mein Punkt. Der Punkt war, dass Gott meine tiefe Verzweiflung gesehen hat. Und dass er sich darauf eingelassen hat, auf dieses wirklich kindische
Angebot. Es ist eigentlich eher Gnade, dass Gott gesagt hat in einem Monat. Er hätte sagen können, weißt du was? Wer ist hier derjenige, der die Deals macht? Aber Gott war gnädig, weil er gesehen hat, es geht mir wirklich um seine Sache. In anderen Dingen, ich habe es nicht noch einmal gemacht, ich werde es wahrscheinlich auch nicht noch einmal so tun, aber es war eine Ausnahmesituation. Aber Gott spricht. Okay, ich möchte zum letzten Punkt kommen. Weil es sich bei einer Prophetie um eine göttliche Offenbarung handelt, die in menschlichen Worten gekleidet ist, gilt für uns ein wichtiges Prinzip. Prüfen. Ich habe letzte Woche über die Gabe der Geisterunterscheidung gesprochen und habe gesagt, wenn ich predige, was sollt ihr tun? Prüfen. Nicht weinen, prüfen. Denn es, wenn wir Offenbarung weitergeben, gibt es drei Ebenen. Die Offenbarung, dann die eigene Interpretation und die Anwendung dieser Interpretation. Offenbarung, Interpretation, Anwendung. Gott gibt Offenbarung. Meine Interpretation und Anwendung kann fehlerhaft sein. Wenn ich Gottes Wort falsch auslege, was sagt das über Gottes Offenbarung? Über den Wahrheitsgehalt der Offenbarung aus? Nichts. Gottes Wort bleibt wahr, auch wenn meine Anwendung dessen unwahr ist. Weil ich vielleicht da zu viel hineininterpretieren will, weil ich vielleicht emotional zu sehr ein Thema fokussieren möchte, so kann auch eine Anwendung von einer wahren, unfehlbaren Offenbarung Fehler beinhalten, emotional überladen sein. Sowas habe ich auch schon erlebt. Ich hatte einen Impuls in einer Gemeinde, habe den weitergegeben. Gott hat mich an ein Wort aus der Bibel erinnert, was ich der Gemeinde weitergeben sollte. Und ich war emotional in diesem Thema so drin, dass ich gedacht habe, jetzt ist auch der Moment, wo ich nochmal andere Dinge sagen kann, was ich der Gemeinde schon immer mal sagen wollte. Ich war aber noch voll in diesem prophetischen Modus. Aber das, was dann emotional kam, war nicht mehr das, was Gott mir eigentlich offenbart hatte. Das habe ich erst später geschnallt. Was macht das mit dem prophetischen Impuls? Der prophetische Impuls bleibt wahr. Aber mein Umgang damit, meine Anwendung damit auf die Gemeinde war nicht richtig. Und es brauchte die Prüfung der Gemeinde. Leider hat in diesem Augenblick dann die Gemeinde alles, was ich gesagt habe, in die Tonne getreten. Ihr merkt, wir brauchen da auch Übung, Lehre, wie man mit diesen Dingen umzugehen hat. Wir müssen da achtsam sein und auch bei aller Emotionalität auch natürlich nüchtern bleiben zur Prüfung. Dort, wo es keine Prüfung mehr gibt, Vorsicht, Vorsicht. Da spielen sich dann Gurus auf, die sehr manipulierend arbeiten können unter Menschen, weil es macht immer Eindruck, wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt das. Es ist auch was Beeindruckendes, das ist ja in Ordnung, aber wie gehe ich dann damit um? Und da sehen wir, und ich möchte euch in eine letzte Passage bringen, wo wir das sehen, in Apostelgeschichte 21. Sehen wir, wenn du dir die Kapitel vor und nachher durchliest, ist das mega spannend. Paulus bekommt offenbart vom Geist Gottes in jeder Stadt, sagt er, in jeder Stadt wird mir durch den Geist Gottes offenbart, dass auf mich Fesseln und Bedrängnisse warten. In Jerusalem. Mein Ziel ist Jerusalem und dort werden mich Fesseln und Bedrängnisse erwarten. Und das sagt mir Gott in jeder Stadt wird das prophezeit. Es wird passieren. Ich weiß nichts Genaues, aber das weiß ich, Fesseln und Bedrängnisse. Und er bleibt auf Kurs. Und dann passt mal auf, in Kapitel 21, ab Vers 1, da verabschieden sie sich gerade von einer Gruppe und sie reisen weiter. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geradelaufs nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos und von da nach Patara. Er hat keinen Urlaub gemacht, so wie wir vielleicht in Rhodos. Und wir fanden ein Schiff, das nach Phönizien übersetzte, stiegen ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern gesichtet und es links liegen lassen hatten, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an, denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Obwohl Paulus vorher eine Prophetie bekommen hat, du musst nach Jerusalem. Jetzt sagen sie durch den Geist, geh nicht nach Jerusalem. Hä? Lesen wir weiter. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter. Und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, jene aber kehrten heim. Als wir nun die Fahrt beendet hatten, gelangten wir von Tyrus nach Ptolemais und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihm. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7, in Klammern Diakonen aus Apostelgeschichte 6 war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Das ist auch im Geschäft als Vater 4 Töchter zu haben und alle prophezeien, jeden Mittagstisch. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen, das hat sich schon erwähnt, Agabus von Judäa herab. Und jetzt passt mal auf, was er hier sagt. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überlieferten. Als wir, Lukas schreibt das hier, der Compadre von Paulus, als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Wir hören diese Prophetie, die Anwendung, geh nicht. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass mein Herz, dass ihr weint und mir das Herz brecht, denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Und jetzt, als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Lukas, der selber das hier schreibt, der ein Begleiter von Paulus war, ein guter Freund, sagt, ich habe prophetische Worte gehört, ich habe sie gedeutet und angewandt und Paulus hat sich gegen mich gestellt. Was ist das Problem? Sie haben wieder das Gleiche offenbart, Fesseln und Bedrängnisse, aber sie standen in so einer Liebe zu Paulus. Sie hatten Verlustängste und haben in ihrer Prophetie durch den Geist gesagt, geh nicht. Und Paulus sagt, was macht ihr? Die Anwendung dieser Prophezeiung ist nicht korrekt. Denn ja, genau das wird mir blühen. Nächstes Kapitel, ich erspare es euch jetzt. Passiert genau das. Es passiert, Paulus widerspricht den prophetischen Äußerungen. Und er zeigt, Interpretation und Anwendung einer Prophetie müssen geprüft werden. Auch wenn die Offenbarung korrekt ist. Emotionen können unseren Blick trüben und beeinflussen. Paulus nennt das, dass unser Prophezeiung Stückwerk ist. Es ist Stückwerk und es bleibt auch Stückwerk. Das macht aber bei allen Fehlern, die wir machen, auch in der Predigt, die ich mache, macht es aber nicht, dass die gute Gabe Gottes irrelevant und schlecht, sondern Gott möchte, dass wir weise werden, dass wir durch diese Texte lernen. Lukas war sich nicht zu schade, alle Unebenheiten zu glätten, sondern sich selber auch in ein kritisches Licht zu stellen. Auch ich habe Prophetie vergeigt. Aber da war jemand, der das geprüft. Und dann hatten sie ihren Nutzen davon. Wir werden gleich beten und miteinander singen. Wenn du dich heute fragst, das hört sich alles interessant an, Walmar, das hört sich aber für mich nicht ermutigend an, sondern ich merke, mir ist das total fremd, ich kenne das nicht. Diese Nähe des offenbarenden Redens Gottes, das ist so neu für mich, dass es mich wirklich entmutigt. Ich möchte dir, wenn du ein Kind Gottes bist, sagen, jeder von uns hat das offenbarende Reden Gottes gehört, wenn du Christ bist. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wenn du Jesus folgst, hast du sein offenbarendes Reden gehört. Du bist auf Empfang. Schüttel den Staub ab. Vertraue deinem Hirten. Er wird dich führen, er wird reden und du wirst in der Lage sein zu hören, weil du sein Schaf bist. Und das ist eine Gewissheit für dich. Ich habe es erlebt, dass Gott zu mir redet. Ich habe auf seinen Ruf gehört. Dann wird das nicht unmöglich sein für meinen Gott. Amen.